Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 66 darf ich euch heute Morgen alle ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Besonderer Gruß geht an Frau Lommel, unsere Organistin, und an die, die sich das später nochmal in elektronischer Form anhören. Der Gemeinde ist bekannt zu geben, dass unser Gemeindeglied Frau Lieselotte Wissemann am 18. Mai 2022 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 24. Mai, statt. Wir werden die Trauerfamilie am 12. Juni in der Fürbitte bedenken. Folgendes habe ich abzukündigen. Montag, 23.05. ist um 19.15 Uhr Gebetskreis in Medenbach. Und am Dienstag, den 24.05. ist um 16.10 Uhr Konfirmandenunterricht. Am Donnerstag, den 26.05., den Himmelfahrtstag, feiern wir um 11 Uhr einen gemeinsamen Kirchspielgottesdienst an der Medenbacher Grillhütte. Ganz herzliche Einladung an alle dazu. Der CVJM Medenbach gestaltet diesen Gottesdienst und freut sich, wenn sich viele auf den Weg machen, um den traditionellen Gottesdienst an den dicken Buchen zu feiern. Die Predigt wird Bundessekretärin Tanja Wort vom CVJM Westbund halten. Anschließend besteht wie immer die Möglichkeit zum gemeinsamen Grillen. Allerdings muss sich jeder Geschirr und Grillgut selbst mitbringen, so haben wir es ja auch immer schon gemacht. Freitag, 27.05. um 9 Uhr Bibelwalking in Breitscheid. Ich glaube, die starten auf der Hub. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungschau in Breitscheid. Nächste Woche Sonntag, ganz herzliche Einladung zu den Gottesdiensten, um 9.30 Uhr in Breitscheid, um 11 Uhr in Medenbach. Der Predikant am kommenden Sonntag wird Hans-Hartmut Diehl aus Uckersdorf sein, der hier mit uns seinen Gottesdienst feiert. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 127 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist ebenfalls für die eigene Gemeinde bestimmt. Soweit meine Abkündigungen und wir singen jetzt das Lied Nummer 443, die Strophen 1, 3, 4 und 6.
feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Psalm für den heutigen Sonntag Rogate ist der Psalm 95 und wir lesen ihn im Wechsel. Ich beginne und bitte Sie, die eingerückten Verse zu sprechen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Denn der Herr ist ein großer Gott. Der große König über alle Götter. Das Meer gehört ihm, denn er hat es geschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Denn er ist unser Gott. Und wir sind sein Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Kennen. Heiliger Geist, das ist schon ermutigend, wenn wir Gebete nachsprechen wie diesen Psalm, wo man spürt, du hast geholfen beim Formulieren. Wir trauen uns oft nicht, mit deiner Kraft zu rechnen. Wir können uns oft nicht die Wirklichkeit Gottes in unserem Alltag vorstellen. Wir danken dir, dass du uns trotzdem immer wieder geleitest und dass du uns Mut machen willst, mit den Erhörungen der Gebete zu rechnen, die wir vor den heiligen Gott bringen. Wir bitten dich um diese Gabe, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, erbarm dich über uns.
Ich weiß nicht, wie oft Ihnen das gelingt, schon im Vorhinein damit zu rechnen, dass Gott es auch wirklich erfüllt, was man ihn da bittet. Es gibt eine ganz wunderbare Verheißung im Propheten Jesaja im 65. Kapitel, die hören wir jetzt. So spricht Gott, noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Und während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan. Lasst uns Gott ehren. Heiliger Gott, du willst so sehr das Gespräch mit uns und wir sind oft so schlecht vorbereitet, so schlecht im Hinhören, so wenig interessiert, deine Interessen zu wahren. Wir rechnen so wenig mit deiner Stärke. Weck du uns auf und mach uns reich in dir. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Ich lese aus 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie ihm Mose gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Halleluja.
Ich gehe davon aus, dass das für die meisten von Ihnen ganz verständlich ist, aber vielleicht sage ich es einfach nochmal, dass Mose mit hoch erhobenen Händen und stehend gebetet hat. Und wir kennen das ja so, dass wir die Hände falten und eher den Kopf neigen. Er wird wahrscheinlich eher zum Himmel geschaut haben. Und wenn man das mal eine Weile ausprobiert, merkt man, irgendwann werden die Arme ganz schön müde. Wir antworten auf diese Stelle aus der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt singen wir von dem Lied 166 drei Strophen. Ich würde aber gerne eine Sache verändern. Lassen Sie uns mit der zweiten Strophe beginnen, die Strophen 2, 5 und 6. Predigttext zum heutigen Sonntag Rogate steht im Lukasevangelium im 11. Kapitel und ich möchte ihn heute mal in einer eigenen Übersetzung vortragen. Einmal war Jesus an einem bestimmten Platz und betete. Als er sein Gebet beendet hatte, sagten seine Talmidim zu ihm, Rabbi, lass uns von dir lernen, zu beten, so wie Rabbi Yochanan seine Talmidim das Beten gelehrt hat. Und Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sagt dieses, Vater, dein Name soll uns heilig sein. Deine Königsherrschaft soll anbrechen. Gib uns jeden Tag so viel Speise, wie wir brauchen. Vergib uns unsere Sünde, wenn wir jedem vergeben, der an uns falsch gehandelt hat. Und führe uns nicht in schwere Prüfungen. Und dann sagte Jesus auch noch zu ihnen, angenommen, einer von euch hat einen Freund und du gehst um Mitternacht zu ihm und sagst zu ihm, mein Freund, bitte hilf mir mit drei Broten aus, denn eben erst kam ein Freund auf der Durchreise bei mir an und ich habe aber nichts mehr, das ich ihm zu essen geben könnte. Jetzt könnte es sein, dass der andere im Haus dir zur Antwort gibt, stör mich nicht. Die Tür ist schon fest verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht noch einmal aufstehen und dir irgendetwas herausgeben. Lasst euch gesagt sein, auch wenn er nicht aufstehen will, obwohl es sein Freund ist, wird er doch aufstehen wegen der Chuzpe, die der Mann an seiner Haustür zeigt und ihm schließlich so viel geben, wie er braucht. Außerdem möchte ich euch sagen, wenn du nicht nachlässt zu bitten, dann wird dir gegeben werden. Wenn du nicht aufhörst zu suchen, wirst du finden. Und wenn du nicht aufhörst anzuklopfen, wird die Tür für dich geöffnet werden. Oder gibt es hier irgendeinen Vater, der, wenn sein Kind ihn um einen Fisch bittet, ihm stattdessen eine Schlange geben würde? Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, was die Gesprächsbereiten unter uns wissen, das müssen die Schweigsamen unter uns lernen. Reden ist Gold, Schweigen ist nicht mal Silber. Das Miteinander von uns Menschen funktioniert am allerbesten, wenn wir im Austausch miteinander sind. Das gilt aber auch für das Gespräch zwischen Mensch und Gott. Allerdings ist das Reden allein noch keine Garantie für richtiges Verstehen. Ich möchte eine kleine Anekdote aus dem Schlesischen erzählen. Und damit die richtig verstanden wird, sage ich zu Beginn, es handelt sich um eine Geschichte, in der die Königin Luise vorkommt, eine preußische Königin, die zur Zeit Napoleons lebte, also um die Wende zum 19. Jahrhundert. Und zur damaligen Zeit war es häufiger üblich, nicht nur ein Gemälde zu machen, sondern auch einen Kupferstich, wenn man eine Szene darstellen wollte. Also so hat es auch aus ihrem Leben den einen oder anderen Kupferstich gegeben. Jetzt zu der kleinen Anekdote. Zwei Freunde, Franzek und Antek, besichtigen gemeinsam ein Schloss der preußischen Könige. In einem Salon hängt ein großes Gemälde, das eine vollkommen bekleidete Frau auf einem Bett liegend zeigt. Franzek tritt näher und erspäht eine Aufschrift auf einem winzigen Schild neben dem Gemälde. Dann dreht er sich nickend um und antwortet und sagt zu seinem Freund, das ist die Königin Luise auf dem Totenbette nach einem Stiche von Daniel Berger. Antek ist nicht beeindruckt, sondern reißt Augen und Mund weit auf und schlägt beide Hände über dem Kopf zusammen und ruft entsetzt: Was? Die Königin Luise ist ermordet worden? Sie dürfen jetzt lachen. Die Talmidim, ich habe den ursprünglich hebräischen Begriff für die Schüler eines jüdischen Rabbis gebraucht, die Talmidim lernen anders, als man an deutschen Schulen lernt. Lernen bei einem Rabbi wie Jesus, das geschieht ganzheitlich. Nicht nur die Worte des Lehrers, nicht nur sein schlaues Kopfwissen, sondern auch seine Handlungsweise sind für die Talmidim von Bedeutung und unbedingt lernens- und nachahmenswert. Und davon erzählt Lukas hier in unserem kleinen Abschnitt. Zum Lebenswandel von Jesus gehörte es, einen intensiven Kontakt zum Vater im Himmel zu haben. Das war seinen Jüngern, seinen Talmidim, jeden Tag vor Augen. Aber es gab damals wie heute so viele Missverständnisse für das Gebet. Und so ist es folgerichtig, dass sie eines Tages Jesus darum bitten, dass er ihnen den Kontakt zum Himmel einfach mal näher bringt, sie darin unterweist. Und Jesus entspricht ihrer Bitte. Es ist wie eine Kurzform des uns vertrauten Gebetes, das in der Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium zu finden ist und das wir alle als das Vaterunser gelernt haben. Lassen Sie uns aber heute mal auf dieses Kurzgebet schauen, das Jesus hier den Jüngern beibringt. Bittet Gott wie einen Vater. Aber steht im griechischen Text, und das wäre zu Deutsch Papa oder Vati. Wir alle haben ja sehr unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer Kindheit. Nicht jede und jeder von uns hat ein vertrautes Verhältnis zum jeweiligen Vater gehabt. Wenn ich eine Bitte an meinen Vater hatte, bin ich immer sehr vertrauensvoll zu ihm hingegangen. Und das lag daran, dass ich erlebt habe, dass er sich immer ernsthaft mit meinen Bitten auseinandergesetzt hat und allen seinen drei Kindern immer auch gerne gab. Wenn er mal eine Bitte nicht erfüllen konnte oder wollte, dann hat er das so erklärt, dass ich es verstehen konnte. Ich bin also, soweit ich mich erinnere, immer mit großer Zuversicht zu meinem Vater gegangen, wenn ich etwas auf dem Herzen hatte. Und so dürfen wir das bei Gott tatsächlich auch machen. Er hat immer ein offenes Wort für dich als sein geliebtes Kind. Das war ein Problem, das ich mit meinem Vater hatte, der war beruflich so stark in Anspruch genommen, dass meine Bitten ganz häufig warten mussten, weil ich ihn gar nicht sah. Das ist aber beim Vater im Himmel anders. Und dennoch fange ich ein Gespräch mit Gott anders an als mit meinen Wünschen. Wir wenden uns bewusst Gott zu, wenn wir mit ihm sprechen. Und das zeigt dann schon, hey, das ist jetzt anders als ein Papa, zu dem man vielleicht zu Hause hingeht, wenn er im Wohnzimmer auf einer Couch sitzt, Zeitungsständer daneben, Gemälde an der Wand. So ist das beim Papa im Himmel nicht. Er sitzt auf einem Thron von blendender Schönheit. Er ist Herrscher des Universums und hält die Fäden der Weltgeschichte in seiner Hand. Er übersieht nichts und niemanden und er treibt jede Stunde seine Heilsgeschichte voran, trotz all des Unheils, das es in dieser Welt gibt. in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, aber auch in den Propheten des Alten Testamentes erfahren wir von der Herrlichkeit, die Gott umgibt. Und trotzdem behält er dich und mich immer auf dem Schirm. Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin für diese Welt, aber ich bin auch für dich da. Du brauchst niemand anderen, der sich um dich kümmert. Missbrauche meinen Namen nicht, ich bin heilig. Ich darf zu Gott kommen, wie ich bin. Aber das hindert mich nicht daran zu überlegen, wer Gott ist. Seine Einzigartigkeit, seine Schönheit und seine Würde haben schon auch Einfluss auf die Art und Weise, wie ich ihm begegne und auf die Worte, die ich ihm sage. Jesus unterweist uns so: Dein Name soll heilig sein. Das meint: Hilf mir, heiliger Gott, dass ich in richtiger Form vor dich trete. Gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich so vor dich komme, dass das deiner Heiligkeit gerecht wird, dass es dich ehrt. Wir sind es ja gewohnt, unsere Gebete oder Veranstaltungen mit dem Vaterunser zu schließen. Es wäre eigentlich richtig, unsere Gebete und auch unsere Begegnung mit einem Vaterunser zu beginnen. Dann würde nämlich zuallererst das geschehen, was Jesus uns auch hier und seinen Talmidim rät, nämlich zuallererst Gott die Ehre zu geben. Dein Name soll heilig sein. Du, Vater, sollst geehrt werden durch mich, durch die Menschen, durch das, was wir tun und sagen. Dein Königreich des Friedens und der Gerechtigkeit soll endlich anbrechen. Das ist der zweite Gebetsgedanke, den Jesus nennt. Und was ist das für ein Gedanke, wenn wir dem nachdenken? Wenn das Königreich Gottes anfängt, dann hören ja alle unsere Bitten auf, denn das ist der Moment, wo alle Bitten in ihre Erfüllung kommen. Dann wird es nichts mehr zu bitten geben, sondern dann wird nur noch Dank auf unseren Lippen sein und Lobpreis. So nimmt diese Bitte um das anbrechende Königreich unsere Weltsicht eigentlich schon weg und ersetzt sie durch Gottes große Ziele. Also wenn wir alle unsere Wünsche bis zum Ende ausdehnen auf Gott hin, dann wird es sein: Schenk uns dein Reich, weil dann sind wir wunschlos glücklich. In meiner Welt gibt es so vieles zu bitten und es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Und es gibt auch ganz viel, wo ich mir Veränderung wünsche. Das aber wird aufhören, wenn die Königsherrschaft Gottes beginnt. Gott versorgt unseren Körper und unseren Geist und unsere Seele. Das wird in den beiden nächsten Bitten zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen Speise und Nahrung, damit wir leben können. Gott weiß das. Und diese Erde hat auch tatsächlich genug Nahrung, damit alle satt werden können. Das wundert uns nicht, weil wir sind ja satt. Aber bei jeder dieser Bitten und eigentlich auch bei jedem Essen, das wir haben, sollten wir nicht vergessen, dass es Hunger in dieser Welt gibt, der Menschen sterben lässt. Ebenso brauchen wir Vergebung. Das beide ist sogar miteinander verflochten. Wir brauchen Vergebung, damit wir leben können. Und wenn wir das spüren, dass Vergebung lebensnotwendig ist, dann kann es für uns nur ganz klar sein, dass wir auch unserem Nächsten vergeben, ohne zu zögern. Dem, der falsch an uns gehandelt hat, der uns beleidigt hat, der uns Schlechtes nachgesagt hat. Unvergebene Schuld macht das Leben schwer und zuletzt krank. Und diese Wirkung ist wechselseitig. Nicht nur derjenige, dem man nicht vergibt, leidet darunter, auch der Mensch, der nicht bereit ist zu vergeben, wird an seinem Hass oder Zorn krank werden. Der letzte Gebetsgedanke, den Jesus hier nennt, der dreht sich um schwere Prüfungen Gottes. Darüber möchte ich ein anderes Mal sprechen. Heute ist mir wichtig, noch auf die kleine Geschichte am Ende einzugehen, die Jesus erzählt. Da ist es dieses nächtliche Gespräch zweier Freunde durch ein halboffenes Fenster. Und es veranschaulicht uns, dass es bei unserem Bitten schon auch um Mut und anhaltendes Bitten geht, mit dem wir vor Gott leben sollen. Sie haben sicherlich alle schon, ihr habt alle schon Gott um Friedensverhandlungen für den Krieg in der Ukraine gebeten. Hier in der Kirche sowieso, aber auch zu Hause. Und wann? Im Nachtgebet oder beim Tischgebet? Was wäre besser? Beides wäre besser. Beides. Zu beiden Gelegenheiten. Das wäre auf jeden Fall besser. Also viermal jeden Tag. Oder haben Sie nur zwei Mahlzeiten? Und dann könnten wir auch noch bei jeder Nachrichtensendung, die wir sehen oder hören, wenigstens ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Vergleichen wir das kurz mit dem Gespräch zwischen den beiden Freunden. Die Verköstigung des Besuchers ist für den Orientalen ein Gebot der Ehre. Um dem zu entsprechen, geht der eine über die Grenzen der Höflichkeit weit hinaus. Er wird unverfroren und weckt den Freund um Mitternacht. Wegen drei Brotfladen. Es ist für uns, so denke ich, eine Ehrensache, Gott um Friedensverhandlungen zwischen Russen und Ukrainern zu bitten. Dieser Freund da zieht nicht ab, bis er bekommt, was er will. Er bittet ja gar nicht für sich, sondern für einen Gast. Jesus möchte, dass wir verstehen, dass andauerndes, ausdauerndes, anhaltendes Gebet von Bedeutung ist. Man könnte auch sagen, du darfst ruhig unverfroren bitten. Im Englischen wird das richtig anschaulich ausgedrückt. Die Engländer haben nämlich diese Continuous Form. Das gibt's bei uns Deutschen ja nicht. Keep asking. Hör nicht auf. Bleib dran zu bitten. Keep seeking. Lass bloß nicht nach. Such weiter. Und keep knocking. Nein, nicht aufhören zu klopfen. Nee, nicht aufhören. Immer weitermachen. Bleib dran. Im Gebet ist es richtig und wichtig, mutiger zu denken, als wir selber sind. Was kann uns passieren? Mich bewegt seit gut zwei Wochen das Gebet eines Pastors aus Burkina Faso, einem Staat in Zentralafrika, der sagt, es bleibt uns nichts anderes, als zu bitten, dass die islamischen Kämpfer ihre Waffen niederlegen. Hä? Das wird doch niemals passieren, doch nicht in dieser Welt, kommt doch gar nicht vor. Ja, stimmt. Aber heißt das, dass ich deswegen aufhöre, darum zu bitten? Das ist ein Mann, der darüber nachdenkt, weil er schon zweimal erlebt hat, dass das Dorf, in dem er wohnt, überfallen wurde. Bevor ich hingehe und sage, na, du bist ja einer, wie kann man denn sowas bitten, denke ich lieber darüber nach. 2 Wochen und bete mal zur Sicherheit einfach mit. Könnte es sein, dass das das Einzige ist, was wirklich wirkt? Unverschämt beten, unverfroren, ein Gebet mit Chuzpe. Ich habe das Wort vorhin extra gebraucht. Es ist uns ja nicht so sehr vertraut, aber es ist ein tolles Wort, weil in diesem Wort sind 3 Begriffe drin, die können wir Deutschen gar nicht in ein Wort fassen. Chuzpe ist mutig, unverfroren und unverschämt. Alles in einem. So sollen wir bitten. Wenn du Gott mit Chuzpe um Frieden bittest, was kann dir passieren? Glaubst du, dass Gott da noch Krieg draufpackt? Unser Gebet könnte den Unterschied machen. Aber nur, wenn wir nicht aufhören zu bitten. Ich möchte uns noch eine Geschichte erzählen, die ich vor langer Zeit hörte. Ich habe gar nicht mehr alle Details, aber die wesentlichen Punkte, die weiß ich noch. Ein amerikanischer Pastor hat diese Geschichte erzählt. Seine Gemeinde war am Wachsen. Und irgendwann platzte das Gemeindezentrum, das sie hatten, aus allen Nähten. Darum fingen sie an, nach einem Gelände zu suchen, wo sie ein größeres Gemeindezentrum bauen könnten. Das Geld für den Bau hatten sie schon zusammen und sie waren kräftig am Sparen, um das Grundstück kaufen zu können. Es gab ein Grundstück, das gefiel ihnen unglaublich gut. Das hätten sie gerne gehabt, aber so viel Geld hatten sie denn doch nicht beieinander. Ja, und dann fingen sie an und beteten genau für die Summe, die sie dafür brauchten. Und sie machten das so, dass sie, wann immer sie Zeit hatten, zu diesem Grundstück fuhren und um dieses Grundstück herum gingen. Mal als größere Gemeinde, mal waren es nur 3 oder 4, um dieses Grundstück betend herumging. Gott, wenn du uns dieses Grundstück schenken willst, dann lass es möglich werden. Dann schenke, dass es nicht vorher jemand anderen verkauft wird und lass das Geld bei uns zusammenkommen. Auf einer dieser Gebetsrunden, da fasste sich der Pastor mal ein Herz, denn am Rand dieses ganzen Areals stand ein Wohnmobil, war ihm schon öfters aufgefallen. Er fasste sich ein Herz, ging hin und klopfte an. Drinnen saß ein Ehepaar, mit dem kam er ins Gespräch. Und als er ihnen erzählte, warum er hier sei, sagten sie, das glauben wir jetzt nicht. Wir sind seit 20 Jahren immer wieder an diesem Platz und wir beten dafür, dass dieses Grundstück das Grundstück für eine neue Kirche wird. Christen, die sich an diesem Thema gut auskennen, sprechen vom Kreisziehen. Vielleicht wirst du, werden wir ja auch zu Kreisziehern. Amen.
Thank you.
Heute werden wir beim Fürbittengebet mal etwas ein klein wenig anders machen als sonst. Normalerweise schließen wir ja mit dem Vater unser Gebet. Das nächste Lied, was wir singen werden, ist die 188 und das ist das Vater unser als Lied. Darum machen wir das heute so am Ende der Fürbitte, die ich spreche, ist ja dann die Zeit, in der wir Stille haben. Da wird Claudia Dielmann uns die Glocken schon mal anstellen, denn dann können die Menschen im Ort, die ja davon nicht wissen, dass wir heute singen, das Vaterunser beten. Und wenn die Glocken wieder schweigen, dann singen wir das Lied. Heiliger Gott, jetzt kommen wir vor dich und ehren deine Heiligkeit, deine Würde, deine Schönheit. Wir preisen dich dafür, dass du das Heil dieser Welt von Anfang an betrieben hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns Menschen zu retten. Wir danken dir dafür, dass wir dieses Evangelium, diese gute Nachricht gehört haben. Und Heiliger Geist, hab Dank dafür, dass du uns geholfen hast, das für uns zu verstehen und anzunehmen. Wir bitten dich, gib uns doch Mut und Unverfrorenheit, dich, Heiliger Gott, um Dinge zu bitten, die Menschen ja nicht machen können, aber mit deiner Kraft eben doch. Wir beten dafür, dass die russischen Soldaten nach Hause gehen dürfen und dass es das Ergebnis von Friedensverhandlungen ist, die überhaupt nicht in Sichtweite scheinen. Wir bitten dich darum. Und wir bitten, dass der Geist des Friedens sich ausbreitet, nicht nur im Kriegsgebiet, sondern an so vielen anderen Orten, wo man der Meinung ist, eine prima Gelegenheit, um zu testen, was die neuesten Waffentechniken alles hergeben. Wir bitten dich um einen Geist des Friedens. Und wir denken an unser Volk, in dem es inzwischen so viele Gräben gibt. Die scheinen unüberbrückbar. Verächtlich wird auf die einen heruntergeschaut und verächtlich schauen die anderen zurück. Hilf uns, dass wir diese Gräben überbrücken können, dass wir wieder aufeinander zugehen, einander ernst nehmen und miteinander im Gespräch sind. Und dann bitten wir dich um Umkehr in unserem Volk zu dir. Wir bitten dich mit tiefem Ernst und mit ganz heißem Herz, dass du noch einmal schenkst, dass es einen neuen Aufbruch zu dir hingibt, dass Menschen fragend werden, dass sie nicht sich in den Kleinigkeiten des Alltags erfüllen, sondern dass sie fragen nach dir, nach dem Sinn ihres Lebens und dass sie verstehen, dass es um viel Größeres geht als um den nächsten Urlaub oder das nächste Wochenende. Jetzt gehen wir in die Stille und beten das, was uns auf dem Herzen ist und hören die Glocken. bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.